Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass doch einige auch heute Nachmittag sich die Zeit genommen haben, um auf Gottes Wort zu hören. Und wir wollen miteinander heute Nachmittag einfach einige der wichtigsten Lehren und Praktiken der Pfingst- und charismatischen Bewegung miteinander untersuchen, damit wir ein tieferes biblisches Verständnis bekommen von dem, was heute hin und her in verschiedensten Kreisen über verschiedenste Kanäle auch in bibeltreue Gemeinden hineindringt und was die Menschen irreführt. Wir haben gestern gehört von dieser Warnung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus: Habt Acht, dass euch niemand verführe, dass euch niemand in die Irre führe. Und wir werden sehen, dass gerade auch diese Lehre von der Geistestaufe für viele Christen eine Irreführung ist, die durchaus Macht über die Seelen hat, die durchaus manche von dem biblisch richtigen Weg weggerissen hat. Woher kommt es? Ich denke, ein Punkt ist bei uns allen, wenn wir ernsthaft dem Herrn Jesus nachfolgen, immer wieder vorhanden, dass wir nämlich uns bewusst sind, dass unsere geistliche Haltung, unsere geistliche Kraft vor dem Herrn im Dienst, in unserem Lebenswandel nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Wir empfinden immer wieder einen Mangel, manchmal sogar sehr stark. Dass wir empfinden, eigentlich sind wir fleischlich oft inkonsequent, wir sind nicht so treu, wie wir es sein wollten, uns fehlt es manchmal an der Kraft, dem Herrn zu dienen. Und dann ist die Frage, was tun wir dann? Wie gehen wir damit biblisch richtig um? Und genau in eine solche Situation hinein kommen die Charismatiker und Pfingstler und sagen: Ja, wenn es dir an Kraft fehlt, wenn es dir an Frucht fehlt in deinem geistlichen Dienst, dann liegt es daran, dass du eine ganz wichtige Erfahrung noch nicht gemacht hast, die Gott für dich haben möchte. Und zwar, dass du die Geistestaufe erlebst. Wenn du die erlebst, dann wird dein Leben wie umgewandelt sein. Du wirst Kraft haben, du wirst Freude haben, Gott wird dir viel näher sein und endlich wirst du alles das erleben, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Und diese Geistestaufe wird meistens verbreitet durch persönliche Erlebnisberichte und Zeugnisse. Ja? Die Leute sagen: Ja, früher war ich auch so. Ja, früher hatte ich auch keine rechte Freude, dem Herrn zu dienen. Ich hatte keinen Mut, ihn zu bekennen. Mir fehlte es an Kraft. Und dann habe ich plötzlich dieses Erlebnis gemacht. Ich bin mit Leuten in Berührung gekommen, die haben mir das gesagt. Dann haben sie mir die Hände aufgelegt. Und seitdem habe ich die Kraft. Und du kannst es auch haben. Und das ist durchaus eine Versuchung. Ja, das spricht viele an und viele denken: Ja, dort könnte ich doch, auf dem Weg könnte ich doch zu diesem verwandelten, siegreichen Christenleben kommen, das ich mir doch eigentlich wünsche. Und das wollen wir miteinander betrachten. Was sagt eigentlich die Bibel zu solchen Versprechungen? Wisst ihr, ich habe das gestern schon angedeutet, wir sind in der heutigen verführungsreichen Zeit verraten und verkauft, wenn wir Erlebnisberichten glauben. Wenn wir auf die Ausstrahlung von irgendwelchen Leuten schauen, ja, man hat das oft erlebt, dass Leute gesagt haben: Ja, das war so ein Christ, der hat so faszinierend gewirkt auf mich, der hat so eine Ausstrahlung gehabt, so eine Freude, so eine Kraft. Und ich dachte: Oh, das fehlt mir, das hat er. Ja? Vorsicht. Ja? Wir sollen nicht auf Menschen schauen, wir sollen auf den Herrn und sein Wort schauen. Und nicht alles, was fromm und heilig und kraftvoll aussieht, für den Augenschein, ist auch wirklich echt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir müssen die Dinge vom Wort Gottes her beurteilen, nicht von der Erfahrung her. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich möchte einfach mal diese Lehre darstellen, die die Pfingstler und Charismatiker verbreiten. Die Lehre ist, dass ein Christ, wenn er wiedergeboren ist, wenn er sich bekehrt hat, gläubig wurde, wenn er wiedergeboren ist, dass er dann noch nicht den Heiligen Geist im vollen Sinn des Wortes empfangen hätte. Das behaupten die Pfingstler. Ja? Du bist wiedergeboren, aber du hast den Heiligen Geist noch nicht Oder andere sagen, na, du hast ihn vielleicht schon ein bisschen, aber noch nicht richtig. Ja, das ist egal. Die einen sagen, die Geistestaufe, da empfängt man erst den Heiligen Geist, und die anderen sagen, na, dann empfängt man erst die Fülle und die eigentliche Kraft, aber das ist eigentlich unwesentlich. Wichtig ist, die Pfingster lehren eine Zwei-Stufen-Theorie. Es gibt die niedrige Stufe, das ist die einfache Bekehrung und Wiedergeburt, und es gibt die höhere Stufe, das ist dann die Geistestaufe. Und dann erst ist ein Christ voll ausgerüstet mit allem, was er braucht. Ja? Diese Zwei-Stufen-Theorie oder die Lehre vom zweiten Segen nach der Bekehrung und Wiedergeburt, das ist der Kern der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Ja? Da sagen sie, der Christ empfängt noch nicht alles, was er braucht mit der Wiedergeburt, er braucht noch eine zweite Erfahrung danach, und das ist die Geistestaufe. Und mit der Geistestaufe kommen dann auch nach der Lehre der Pfingstler diese außerordentlichen Gaben. Ja, die charismatische Bewegung heißt ja so nach dem griechischen Wort für Gnadengabe, Charisma. Ja, und die Pfingstler lehren, ja, dann bekommst du das Zungenreden, dann bekommst du die Prophetengabe, dann bekommst du die Kraft, Wunder zu wirken. Bei der einfachen Wiedergeburt hast du das ja alles noch nicht. Ja? Es ist also eine höhere Stufe des Christseins angeblich. Ja? Und so ist es auch in der Praxis. Ein Pfingstler, ein Charismatiker, der die Geistestaufe hat, sieht herab, verächtlich herab auf die einfachen Christen, die bloß bekehrt sind. Ja? Sie haben die höhere Stufe noch nicht erklommen, sie sind sozusagen noch im Vorhof, so sagen das auch einige, und die Pfingstler sind im Allerheiligsten, ja, durch die Geistestaufe. Das ist ein ganz großer Hochmut, der da mitspielt. Ja. Es wird aber auch gelehrt, dass eben durch die Geistestaufe solche Dinge wie Sieg über Sünde, Vollmacht in der Verkündigung, ja, auch innere Heilung von Verletzungen, Überwinden von Problemen, das käme alles dadurch, durch diese Erfahrung zustande. Und das macht eben diese Sache so attraktiv. Man sagt dann auch, ja, dann fängt Gott an, zu dir zu reden, du hörst immer seine Stimme hörbar, ja, weil die Leute hören nämlich Stimmen, ja, und sehen Visionen, wenn sie die Geistestaufe haben, und sie sagen, das ist Gottes höhere Gemeinschaft mit dir. Ja, das kannst du alles haben, wenn du dich dieser Geistestaufe öffnest und sie annimmst. Ja. Und das klingt verführerisch, das klingt faszinierend für viele, besonders jüngere Christen. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, was ich schon gestern gesagt habe, prüfet alles, sagt die Bibel. Ja. Die Bibel sagt, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Und die Bibel zeigt, dass wir nichts annehmen dürfen, was nicht letztlich auch durch das Wort Gottes selbst gestützt und untermauert ist. Alles, was der Lehre des Wortes Gottes widerspricht, das dürfen wir nicht annehmen, auch wenn es noch so verlockend und interessant aussieht und uns vorgestellt wird. Das ist eine ganz wichtige Sache in der heutigen Zeit der Verführung. Deswegen wollen wir jetzt mal ganz nüchtern von der Bibel her prüfen, was sagt eigentlich die Bibel über die Geistestaufe? Was sagt die Bibel, und das wäre der erste Punkt, über den Empfang des Heiligen Geistes? Wir haben ja vorher gesagt, die Pfingstler sagen, wenn du dich bekehrt hast und wiedergeboren bist, dann hast du den Heiligen Geist noch nicht richtig. Was sagt denn die Bibel da dazu? Gut, da kommt zunächst mal die nächste Frage. Welchen Teil der Bibel muss ich denn da eigentlich fragen? Finden wir eine Antwort auf diese Frage im Alten Testament? Was meint ihr? Da schüttelt schon jemand den Kopf. Nee, da finden wir das nicht. Ja? Im Alten Testament ist die Wiedergeburt und der Empfang des Heiligen Geistes, die Innewohnung des Geistes im Gläubigen, überhaupt noch nicht gelehrt. Es wird verheißen, Israel am Ende der Zeit, neuer Bund, dann werde ich meinen Geist in ihre Herzen geben. Ja? Aber das ist nur eine zukünftige Verheißung, keine Lehraussage. Die nächste Frage ist, finden wir das in den Evangelien, die Lehre über den Empfang des Heiligen Geistes? Auch nur eine Verheißung, ganz genau. Das ist interessant, ja? Was finden wir in den Evangelien, dass der Geist Gottes noch nicht gegeben ist? Johannes 7 steht das, ja? Ich werde nachher noch drauf kommen, aber dass er zukünftig kommen würde. Ja? Und der Herr Jesus sagt, in im Johannesevangelium dann auch, dass er den Tröster senden wird und er wird bei euch bleiben und er wird in euch sein. Ja? Aber das war auch zukünftig, ja? Das war noch nicht gegeben. Ja? Und dann werden wir bestimmt die Lehre über den Empfang des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte finden. Was meint ihr? Ja gut, da sagen viele auch ja, aber jetzt denkt mal über eines nach. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Ja, wir finden in der Apostelgeschichte viele geschichtliche Beispiele. Ja. Es ist ein inspirierter Bericht, wie die Gemeinde gegründet wurde zu Pfingsten durch das Kommen des Heiligen Geistes und wie sie dann in der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium verbreitet hat, Judäa, Jerusalem, Judäa, Samaria und die Enden der Erde. Ja? Das ist das Programm der Apostelgeschichte. Es beginnt in Jerusalem, ja? Und es wird geschildert, wie das Evangelium, die Rettungsbotschaft Gottes hinausgeht, bis unter die entferntesten Heidenvölker. Ja? Aber die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Ja? Und jeder, der Lehren aus der Apostelgeschichte ableiten will, kommt in die Gefahr, in die Irre zu gehen. Da werden wir noch einiges drüber hören. Ja? Was heißt es aber in der Apostelgeschichte? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und das war damals die mündliche Lehre. Und wo finden wir die Lehre der Apostel heute? In den Briefen des Neuen Testaments. Ja? Die Apostelgeschichte und die Evangelien sind Geschichtsbücher. Ja, sie berichten vom Wirken Gottes, vom Wirken des Sohnes Gottes, vom Dienst der Apostel. Die Lehre, die Erklärung, das Verständnis, was sind wir als Christen, was haben wir für eine Berufung als Gemeinde, als Einzelne, was ist unsere Stellung vor Gott, das finden wir in den Briefen erklärt. Ja? Die Offenbarung ist wieder ein prophetisches Buch, ist eigentlich auch kein Lehrbuch. Ja? Und deshalb, wenn ich frage, wo lehrt die Bibel etwas über den Empfang des Heiligen Geistes, dann kann ich lange suchen, aber ich werde letztlich in den Briefen hängen bleiben und dort finde ich die Lehre. Ja, und das finden wir im Galaterbrief, ganz besonders was den Empfang des Heiligen Geistes angeht. Da möchte ich einfach mal einige Stellen mit uns lesen. Galater 3, Vers 2, da heißt es, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ja, also Paulus sagt diesen Galatern, die wieder unter das Gesetz wollten, die sich beschneiden lassen wollten und gedacht haben, da werde ich errettet. Wie habt ihr eigentlich den Geist empfangen? Hat euch Gott den Geist gegeben, weil ihr die Werke des Gesetzes erfüllt habt? Nein. Ja. Sondern als sie gläubig wurden, haben sie den Geist empfangen. Und das ist ja genau das, was uns interessiert. Jetzt Vers 14 in Galater 3, nochmal eine Aussage. Da heißt es, also von ab Vers 13 vielleicht schon, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und dann Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also wie empfängt man den Geist Gottes? Durch den Glauben. Und dann die nächste Aussage, denn es wäre ja jetzt noch fraglich, ja, was für ein Glaube ist da gemeint? Der rettende Glaube am Anfang oder irgendein späterer Glaube? Und da kommt die Antwort in Vers 22 in Galater 3. Da lesen wir, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung, nämlich des Geistes, aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. So, jetzt haben wir die Lehre komplett. Wann empfängt ein Gläubiger den Heiligen Geist? Wenn er an Jesus Christus glaubt, das heißt, wenn er wiedergeboren wird. In dem Moment, nicht vorher und nicht nachher. Ja? Nochmal einfach zur Bestätigung, solche Dinge werden ja immer wieder auch in anderer Stelle in der Schrift bekräftigt und bestätigt. Das finden wir im Römerbrief im 8. Kapitel. Eine wichtige Aussage. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also, die Bibel lehrt da, es gibt zwei Zustände. Entweder ich habe den Herrn Jesus nicht, dann bin ich noch im Fleisch, ich bin noch in Adam, ich bin noch ein sündiger Mensch und meine Sünden sind noch an mir. Aber in dem Moment, wo ich den Herrn Jesus annehme und in Gemeinschaft mit dem Herrn bin, in Christus bin, da empfange ich auch den Geist Gottes. Und dann gilt, jeder, der den Geist Gottes nicht hat, der gehört gar nicht dem Herrn Jesus an. Ja? Also das ist das Entscheidende. Ja? Wenn ich wirklich den Geist Gottes noch nicht hätte, dann wäre ich auch noch nicht wiedergeboren und noch nicht gerettet. Wenn ich aber wiedergeboren und gerettet bin, dann habe ich den Geist Gottes, ja? Dann bin ich der Stellung nach vor Gott im Geist und nicht mehr im Fleisch. Ja? Also das ist auch so eine Beweisstelle, die zeigt, der wesentliche Punkt, wo ich den Geist Gottes empfange, das ist bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Nicht danach, nicht ein zweiter Segen, der irgendwann später kommt. Und das ist jetzt die eine Sache, die auch ganz wichtig ist. Viele Pfingstler lehren über den Heiligen Geist im Grunde eine schwerwiegende Irrlehre. Sie betrachten den Heiligen Geist nämlich als eine unpersönliche Kraft. Ja? Wenn also einer sagt, du hast zwar ein bisschen Heiligen Geist empfangen bei der Bekehrung, aber noch nicht alles, dann geht er im Grunde davon aus, der Heilige Geist sei nur eine Kraft. Aber die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel lehrt nämlich, dass der Geist Gottes eine göttliche Person ist, eine Person der Gottheit. Und von einer Person gilt, ich kann sie nicht nur ein bisschen empfangen. Ja? Ich kann auch nicht sagen, wenn jemand bei mir zu Besuch war, dass nur die Hälfte von ihm bei mir zu Besuch war. Ja? Sondern entweder ist die Person ganz bei mir oder sie ist ganz von mir weg. Ja? Also wenn ich den Geist Gottes empfangen habe, dann habe ich nicht nur ein bisschen empfangen, sondern eigentlich die Person als Ganzes und damit auch eigentlich die ganze Fülle des Geistes. Es ist herausfordernd, ja? Denn wir erleben ja nicht unbedingt die ganze Fülle des Geistes, aber sie ist, wenn der Geist in uns wohnt, dann ganz. Ja? Das ist eine wichtige Sache. Der Geist Gottes ist keine unpersönliche Kraft, über die ich verfügen kann. Das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn die Leute sagen, komm Heiliger Geist und mach mal. Ja, das ist eine Lästerung im Grund. Der Geist Gottes lässt sich nicht kommandieren. Ja? Er ist eine Person der Gottheit. Ja? Und genauso eben, wenn ich den Geist Gottes empfangen habe, dann ganz. Dann wohnt er als Person in mir. Und der Herr Jesus auch. Ja. Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir sehen, die Bibel lehrt etwas völlig anderes, als die Pfingstler lehren. Und es ist sehr schwerwiegend, wenn man sagt, ja, du hast den Geist Gottes noch nicht gar nicht richtig empfangen zu einem Christen und in Wirklichkeit hat er ihn schon. Ja. Denn da soll Bahn geschaffen werden, dass der Christ einen anderen Geist willkommen heißt. Ja, das ist der wichtige Punkt. Ja, jetzt will ich da aber doch noch mal drauf eingehen, dass doch die Charismatiker für ihre Lehren einige Bibelstellen immer wieder anführen, dass ein Christ doch gläubig sein kann und hat den Geist Gottes noch nicht. Und daran lernen wir auch etwas an Bibelauslegung und Bibelverständnis, wenn wir das miteinander betrachten. Die Pfingstler führen immer wieder an die Jünger, die 12 Jünger vor Pfingsten. Und die sagen, da schaut sie euch doch an, die waren doch schon gläubig. Aber guck mal, wie kraftlos die waren, ja? Wie schwankend, wie unbeständig. Der Petrus hat den Herrn verleugnet, ja? Vor Pfingsten und nach Pfingsten. Schaut doch mal, was der für einen Mut hatte und für eine Vollmacht. Und das ist eigentlich auch völlig richtig, ja, das stimmt schon. Aber kann man die Jünger vor Pfingsten mit einem heutigen Gläubigen vergleichen? Das ist die Frage. Was meint ihr? Man kann sie nicht vergleichen. Warum nicht? Die Jünger vor Pfingsten waren noch nicht im neutestamentlichen Sinn wiedergeboren. Sie hatten den Heiligen Geist noch nicht in sich wohnen. Sie hatten den Herrn, sie waren in Gemeinschaft mit dem Herrn, aber sie waren noch nicht wiedergeboren. Das konnte auch noch gar nicht sein. Jetzt komme ich zu der Johannesstelle, die ich vorher schon erwähnt habe, Johannes 7. Da wird uns das nämlich ganz deutlich gesagt. Da heißt es, Johannes 7, Vers 37 und 38 und 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist wunderbar, da finden wir genau das nochmal bestätigt, was wir in der Galaterbrief gesehen haben. Ja? Diejenigen sollten den Heiligen Geist empfangen, die an Jesus Christus glauben. Ja? Aber vor Pfingsten konnte der Geist noch nicht kommen. Er war noch nicht da. Überlegt euch mal, warum. Ich denke, das ist ganz eindeutig. Ja? Der Geist Gottes, das ist der Geist der Heiligkeit. Und wir sind doch sündige Menschen. In unserem Fleisch ist nichts Gutes, sagt die Bibel. Wie kann dieser Heilige Geist in einem sündigen Menschen wohnen? Das ist eigentlich unmöglich. Was war die Voraussetzung? Die Voraussetzung war, dass der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, für dich und mich, für meine und deine Sünden, für die Unreinigkeit unserer Herzen sein Blut vergießen musste. Er musste dieses vollkommene Sühnopfer bringen. Bevor das nicht geschehen war, konnte Gott seinen Geist nicht in einen Menschen hinein wohnen lassen. Ja? Also das Opfer des Herrn war noch nicht vollendet. Er war noch nicht verherrlicht. Und deshalb konnte der Geist noch gar nicht da sein. Ja? Und deshalb sind die Jünger vor Pfingsten nicht wiedergeboren. Sie sind kein Beweis, dass heute jemand gläubig sein kann an den Herrn Jesus und nicht den Geist Gottes haben kann. Ja? Bei ihnen war das einfach eine Besonderheit, dass sie vor Pfingsten schon an den Herrn geglaubt haben und der Geist eben erst zu Pfingsten gegeben wurde. Das möchte ich doch auch nochmal mit uns lesen. Das ist auch so schön und deutlich, diese Aussage in der Pfingstpredigt des Apostels Petrus, Apostelgeschichte 2, ab Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, sagt Petrus hier. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Ja, also das Werk, es musste nicht nur das Blut fließen am Kreuz. Der Herr musste auferstanden sein. Der Herr musste verherrlicht wieder in den Himmel zurückgekehrt sein. Und wir wissen, dass er sein Blut in das himmlische Heiligtum getragen hat, als der große hohe Priester, das ist der Hebräerbrief, der uns das sagt. Ja? Und da war das Erlösungswerk soweit abgeschlossen. Und dann konnte der Geist Gottes auf die Erde kommen und bei sündigen, ehemals sündigen Menschen wohnen, in gereinigten Herzen, gereinigt durch das Blut des Lammes. Das ist eine gewaltige Sache. Also die Jünger vor Pfingsten sind kein Beweis für die pfingstlerische Lehre von der zweiten Stufe. Jetzt gibt es noch eine andere Stelle, die sehr gern gebracht wird, auch aus der Apostelgeschichte, und das ist Apostelgeschichte 19. Da gibt es ein berühmtes Zitat von Paulus, und es scheint alle meine Aussagen zu widerlegen. Paulus fragt da einige Leute, Apostelgeschichte 19, Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und dann sagen die Pfingstler, hier siehst du es doch, ja? Da sagt es doch Paulus selber, man kann den Heiligen Geist nicht haben und ist doch gläubig. Jetzt lesen wir mal diesen ganzen Abschnitt, um zu sehen, ob das stimmt. Apostelgeschichte 19, ab Vers 2 oder 1b. Und als er einige Jünger fand, Paulus in Ephesus, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Ja, jetzt gucken wir uns diese Jünger genau an. Kann man sagen, das waren doch echte Gläubige und die hatten den Heiligen Geist noch nicht? Da schüttelt auch jemand den Kopf ganz zurecht. Ja, was hat denn denen gefehlt? Warum sind es keine echten Gläubigen gewesen? Sie haben den Herrn Jesus und das Evangelium von dem Herrn noch gar nicht richtig gehört gehabt. Wir müssen uns bewusst machen, die Situation, die da war. Es gab ja viele Juden in der Diaspora, wie man sagte, in der Zerstreuung. Die haben gelebt, zum Beispiel in Ephesus oder in Korinth oder woanders, haben dort gearbeitet, ihr Geld verdient, und wenn sie fromme Juden waren, gingen sie 1 bis 3 Mal im Jahr, so wie es ihnen möglich war, nach Jerusalem, wie das Gesetz es befahl, und sie sind dort an den Festen des Herrn, besonders am Passa, zugegen gewesen. Und solche Juden waren das, die kamen eines Jahres nach Jerusalem, nach Israel, und hatten dort an einem Fest teilgenommen, und sie haben die Predigt des Johannes des Täufers gehört. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und nun haben sie das geglaubt und haben sich taufen lassen mit der Taufe des Johannes. Aber sie waren dann wieder weg und waren ganz offensichtlich nicht bei den Festen dabei, als der Herr Jesus selber gepredigt hat. Und sie waren auch nicht dabei, als er gekreuzigt wurde. Sie haben das alles nicht gewusst. Sie haben einfach mit der Botschaft, die sie von Johannes dem Täufer gehört haben, weitergelebt in Ephesus. Sie waren Jünger, aber nicht Jünger des Herrn Jesus, sondern Jünger des Johannes. Und deswegen, ihr Glaube war noch nicht auf den gerichtet, der letztlich rettet. Und ihr Lieben, das soll uns auch eine Lehre sein. Es genügt nicht, dass wir irgendetwas Christliches glauben, irgendetwas Biblisches, wenn unser Glaube nicht ruht auf der Person, auf dem einen Retter und Mittler, dem Herrn Jesus Christus und seinem vollendeten Erlösungswerk, dann haben wir keinen biblischen Glauben und haben auch keinen Frieden und keine Errettung. Ja? Wir dürfen nicht irgendwas Christliches glauben, sondern wir sollen der Rettungsbotschaft von dem Herrn Jesus Christus selbst glauben und an sein Erlösungswerk. Und das musste ihnen Paulus erst sagen. Und als sie das wussten, dann haben sie das geglaubt und dann haben sie auch den Heiligen Geist empfangen. Ist aber interessant, und da müssen wir so aufpassen in der Apostelgeschichte, diesem Buch des Übergangs. Ja? Wenn wir nämlich nur diese Stelle nehmen würden, dann müssten wir sagen, ja, Moment mal, ja, die haben ja den Geist erst empfangen, als der Apostel ihnen die Hände aufgelegt hat. Und es gibt tatsächlich die Sekte der Neuapostolischen, die lehren heute noch, du kannst den Geist Gottes nur empfangen, wenn dir ein Apostel, nämlich unsere Neuapostel, die Hände aufgelegt haben. Stimmt es? Wenn wir uns anschauen, schon allein die ganze Apostelgeschichte, dann kann das nicht die Regel sein und nicht die Ordnung Gottes. Denn wenn wir zum Beispiel die 3000 sehen, die bei der Predigt des Petrus gläubig wurden, da steht überhaupt nicht, dass sie denen alles die Hände aufgelegt hätten. Ja? Und wenn wir Cornelius zum Beispiel sehen, ja, der unter der Predigt des Petrus gläubig wird mit seinen Verwandten und Hausangehörigen, ja, der hört das Wort und sofort empfängt er den Heiligen Geist. Da hat kein Mensch irgendwo eine Hand dazwischen gebracht. Ja? Das war einfach, Gott hat ihren Glauben gesehen und Gott hat ihnen den Geist gegeben. Ja? Also in der Apostelgeschichte finden wir viele Besonderheiten, die nicht die Regel für die neutestamentliche Gemeinde sind. Ja? Zum Beispiel Petrus sagt den Juden in der Pfingstpredigt, tut Buße und lasst euch taufen und dann erst empfangt ihr den Heiligen Geist. Ja? Die Heiden aber mussten sich nicht erst taufen lassen, sondern die empfingen den Geist und nachher sagt Petrus, wie soll man denen das Wasser verweigern, dass sie auch getauft werden. Ja? Versteht ihr? Ich bin zum Beispiel, wir wissen das nicht, ich bin überzeugt, die Juden mussten sich zuerst taufen lassen auf den Namen des Herrn, weil sie den Messias verworfen hatten. Sie mussten sich erst in einer besonderen Weise mit dem Messias wieder eins machen, bevor sie würdig gefunden wurden, den Geist zu empfangen. Die Heiden hatten in dem Sinn den Messias nicht verworfen, weil sie kannten ihn ja gar nicht. Ja? Deswegen haben die Heiden ohne Taufe den Geist zuerst empfangen. Ja? Aber bei den Juden in Jerusalem zumindest sagt Petrus, ihr müsst euch zuerst taufen lassen auf den Namen dieses verworfenen Herrn. Ja? Also keine, und in den Briefen lesen wir überhaupt nichts davon, dass man den Geist erst empfängt, wenn man getauft ist. Das ist Unsinn. Ja? Neutestamentliche Ordnung ist, glaube an den Herrn und du wirst gerettet, du wirst den Geist empfangen, wiedergeboren und dann lass dich taufen. Ja? Aber versteht ihr, wenn wir ein Geschichtsbuch als Lehrbuch nehmen, kommen wir nur in Verwirrung. Also die Johannesjünger sind auch kein Beweis, dass jemand gläubig sein kann und den Geist Gottes einfach noch nicht empfangen hat. Ja? Sondern im Gegenteil, ja? Man sieht hier, sobald sie wirklich gläubig werden, bekommen sie auch den Geist Gottes. Also ganz wichtig, wir dürfen keine Lehre für die Gemeinde einfach aus der Apostelgeschichte ableiten. Ja? Die Fundament für die Lehre müssen die Briefe der Apostel und Propheten im Neuen Testament sein. Ja? Die Apostelgeschichte bringt Beispiele, Veranschaulichungen, aber keine Lehre. Ja, jetzt die nächste Frage. Was lehrt denn die Bibel über die Taufe mit dem Heiligen Geist? Das ist ja so der Schlüsselbegriff. Ja? Geistestaufe. Was lehrt die Bibel? Und auch da sehen wir wieder eine ganz interessante Ordnung. Der Begriff Taufe mit dem Heiligen Geist kommt im ganzen Alten Testament kein einziges Mal vor. Ja? Dort haben wir lediglich diese Ankündigung, Gott will seinen Geist auf das Volk ausgießen, will ihn in seine Herzen legen und das war für die Zukunft gedacht und dabei blieb es. In den Evangelien finden wir die Taufe mit dem Heiligen Geist erwähnt. Und zwar in allen Evangelien und immer in Bezug auf eine zukünftige Handlung des Herrn Jesus Christus. Ich lese mal Matthäus 3 als ein Beispiel. Da sagt Johannes der Täufer in seiner Predigt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Nebenbei bemerkt, vielleicht fällt es auf, die Pfingstler sagen ja, die Taufe mit dem Feuer, das sei nochmal eine ganz besonders heilige und tolle geistliche Erfahrung. Ja? Viele Pfingstler beten sogar, taufe mich mit dem Feuer. Wenn wir jetzt aber ganz nüchtern sehen, was hier steht, da sagt, gibt es eine Parallele. Ja? Der Herr wird die Israeliten entweder mit Heiligem Geist oder mit Feuer taufen. Ja? Und die einen, die Wurfschaufel hat er in der Hand, er wird den Weizen in die Tenne bringen. Und das sind die echten Gläubigen, die er mit dem Geist tauft. Aber das andere, die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ja, und ich bin überzeugt, die Taufe mit Feuer ist ein Bild vom Gericht, vom Zorngericht, das über die Ungläubigen kommt. Ja. Deswegen, wenn also dieser falsche Geist der Pfingstbewegung die Leute leitet, zu rufen und zu schreien, Herr, taufe uns mit deinem Feuer, dann ist da etwas ganz grundlegend verworren. Ja. Das kann nicht sein von der Bibel her. Ja. Aber was hier deutlich wird, und das finden wir auch in den anderen Evangelien, Johannes der Täufer verweist auf Christus und sagt, der Messias wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Zukunft. Das nächste ist die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte 1 sagt der Herr Jesus selbst etwas und nimmt Bezug auf diese Aussage von Johannes dem Täufer. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also das ist jetzt eine ganz konkrete Ankündigung. Diese Verheißung erfüllt sich bald. Ja? Daraufhin fährt der Herr in den Himmel auf und die Jünger warten auf das Kommen des Heiligen Geistes. Ja? Und die Verheißung hat sich erfüllt zu Pfingsten, das wissen wir. Ja? Dort geschah zum ersten Mal die Taufe mit dem Heiligen Geist, zusammen mit dem Kommen des Geistes und zusammen auch mit der biblischen Wiedergeburt für die, die damals gläubig wurden. Ja? Und interessant, also dort selbst wird es gar nicht so erwähnt, aber in Apostelgeschichte 11, deutet Petrus in seinem Bericht an die Juden dieses Kommen des Heiligen Geistes genau als Erfüllung der Verheißung, mit dem Heiligen Geist zu taufen. Apostelgeschichte 11, Vers 15, da heißt es: Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren sollen? Ja? Also das ist interessant. Hier wird gesagt, zu Pfingsten ist genau das passiert, Taufe mit dem Heiligen Geist ist verwirklicht worden. Diese Verheißung hat sich da erfüllt. Ja? Also das sind alles noch Vorhersagen. Aber der Zweck der Taufe mit dem Heiligen Geist ist damit noch nirgends ausgesagt. Wozu das Ganze? Was hat sich Gott dabei gedacht? Was soll denn die Taufe mit dem Heiligen Geist bewirken? Und das finden wir wiederum in den Briefen. Ja, dort finden wir die Lehre, die Erklärung des Wozu und Warum. Und wir finden die einzige Aussage in den Briefen zu diesem Thema im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Vers 13, da erklärt Paulus durch den Geist Gottes den Zweck der Geistestaufe. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also er redet zu den Korinthern, die sind ja wiedergeborene Gläubige gewesen, und er sagt ihnen: Wir sind alle einmalig an einem Punkt durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. Ja? Und das erklärt, wozu Gott die Taufe mit dem Heiligen Geist gegeben hat. Ja? Die einzelnen Gläubigen sollten in den Leib des Christus hineingefügt werden. Wir wissen, der Leib des Christus, das ist die Gemeinde, das ist diese geistliche Gemeinschaft aller Wiedergeborenen. Ja? Wenn du nicht wiedergeboren bist und nicht bekehrt bist, dann kannst du wohl zu einer Gemeinde gehören, ja? Zu der Gemeinde hier. Du kannst immer hinkommen, du kannst im selben Raum mit den Leuten sein, du kannst eine formale Mitgliedschaft in einer biblischen Gemeinde haben, aber du bist kein Glied am Leib des Christus. Am Leib des Christus bist du nur Glied, wenn du dich wirklich bekehrt hast und wiedergeboren bist. Dann fügt dich der Geist Gottes in diesen Organismus, in diese Gemeinschaft der Gläubigen ein. Und genau das bezeichnet die Bibel mit Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja? Ein hineingefügt werden in den Leib des Christus. Und da kann man noch Römer 6 mit dazu nehmen, wo es eben heißt, wir sind durch einen Geist, praktisch, wir sind getauft in den Tod Jesu Christi und in Christus selbst hinein. Und das bedeutet eben auch, der Geist Gottes bringt mich in eine Lebensgemeinschaft mit dem gekreuzigten, auferstandenen Herrn. Das ist ja entscheidend. Ja? Das bewirkt die Geistestaufe. Und es ist ganz klar, die biblische Geistestaufe geschieht bei der Wiedergeburt. Ja? Ich habe früher als Pfingstler, habe ich allen Ernstes geglaubt, die Leute, die nicht die Geistestaufe empfangen haben, die gehören auch nicht zum Leib. Das war ganz konsequent gedacht. Ja? Weil wenn nämlich der Geist tauft in den Leib, dann müssten also alle, die nicht zum Leib gehören, die nicht geistgetauft sind. Das ist Unsinn, es ist umgekehrt. Ja? Alle die zum Leib gehören, sind auch schon mit dem Heiligen Geist getauft. Das geschieht nicht irgendwann später, sondern es geschieht am Anfang, bei der Wiedergeburt. Dort geschieht unsichtbar Verschiedenstes, ein großes Wunderwerk. Ja? Wir empfangen den Geist Gottes, wir werden von Neuem gezeugt zu Kindern Gottes, die Wiedergeburt, wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, wir werden getauft durch den Geist in den Leib. Das alles geschieht in einem Moment, wenn jemand wiedergeboren ist. Ja? Das ist die biblische Lehre. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass charismatische und pfingsterische Lehre von der Geistestaufe absolut der Bibel widerspricht. Die Bibel kennt keinen zweiten Segen, sondern die Bibel sagt etwas ganz anderes. Epheser 1, lesen wir das einmal. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja? Also wir sind ein für alle Mal gesegnet. Sobald wir den Herrn Jesus angenommen haben, schenkt er uns die ganze Fülle in dem Herrn Jesus, und wir brauchen nicht noch einen höheren zweiten Segen, ja? Sondern wir haben alle Segnungen in Christus geschenkweise aus Gnade empfangen am Anfang. Ja? Das heißt nicht, dass wir alle Segnungen so richtig ausleben und mit ihnen richtig was anfangen können. Ja? Das ist was anderes. Ja? Das ist wie wenn ein kleines Kind schon 1 Million Euro geschenkt bekommt. Ja? Das kann damit noch nicht so viel anfangen, aber es hat sie. Ja? Sie sind ihm gegeben und es kann daraus schöpfen. Ja, und so ähnlich ist es wirklich auch, und ich möchte da noch eine Stelle vorlesen im Römerbrief, das es auch so wunderbar deutlich macht. Wir haben in dem Herrn Jesus die ganze Fülle der Kraft und der Segnungen ein für alle Mal in einem Paket sozusagen bekommen. Und das sagt dieser wunderbare Vers, Römer 8, Vers 32, wo es von dem Vater heißt, von Gott, dem Vater, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Ja? Alles auf einmal geschenkt aus Gnade in dem Herrn Jesus. Das ist die biblische Lehre. Und dann dürfen wir daraus schöpfen. So wie wir Kraft haben, so wie wir reif sind, so wie wir mit dem Herrn wandeln, werden wir aus dieser Segensfülle Gnade um Gnade empfangen werden, wachsen in der Gnade, aber sie ist uns ein für alle Mal gegeben. Schaut, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Im Grund lässt uns das auch erkennen, wie böse und verdorben eigentlich die Lehre von der Geistestaufe ist. Ja? Die Bibel sagt uns, wenn du den Herrn Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann hast du alles, was du brauchst. Du hast die ganze Fülle des Segens, der Gnade, des Friedens, der Kraft, alles hast du geschenkt bekommen in dem Sohn Gottes. Und der Teufel sagt durch die Lehre der Pfingstbewegung, ja, du Kind Gottes, du hast dich wohl bekehrt und hast wohl den Herrn Jesus, aber damit hast du eben noch nicht alles. Dir fehlt noch was ganz Wichtiges. Du brauchst noch eine Geistererfahrung. Ohne die bist du nicht vollkommen und ohne die bist du nicht richtig fromm. Ja, du musst noch etwas anderes haben, außer dem Herrn Jesus, was du von ihm geschenkt bekommen hast, das reicht dir nicht. Kann das sein? Merkt ihr etwas? Und wohin führt es? Man soll sich öffnen für eine andersartige Geisterfahrung als die, die man bei der Wiedergeburt bekommen hat. Ja? Wenn ich den Geist Gottes ein für alle Mal empfangen habe bei der Wiedergeburt, was passiert dann, wenn ich mich plötzlich ausstrecke und bete und giere danach, den Geist nochmal zu empfangen oder den Geist überhaupt zu empfangen? Ich kann nicht den echten Geist Gottes nochmal empfangen, den habe ich ein für alle Mal, wenn ich wirklich wiedergeboren bin. Aber wohl kann ich einen anderen Geist empfangen, einen falschen Geist, einen Truggeist, der mir eine trügerische Vollmacht vorspiegelt. Und genau das passiert in der Pfingsten charismatischen Bewegung. Und zuerst muss der Teufel eine Lüge bei den Christen anbringen, nämlich: Du hast noch nicht die ganze Kraft, wenn du Jesus Christus hast. Und das ist eine Lüge. Ja? Noch ein weiterer Vers, der uns zeigt, dass wir in dem Herrn Jesus alle Fülle haben, der steht im Kolosserbrief, auch ein ganz wichtiger Brief zum Schutz vor Verführungen. Kolosserbrief heißt es, Kolosser 2, Vers 9 und 10, denn in ihm, in dem Herrn Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also wenn ich den Herrn Jesus habe, dann bin ich durch ihn zur Fülle gebracht. Lehrt die Bibel, ganz klar. Dann brauche ich nicht noch eine zweite Stufe, einen zweiten Segen, eine zweite Geistererfahrung. Das ist alles nicht von Gott gewollt. Ja? Die Bibel lehrt es, frühere Theologen haben das so genannt, die Allgenugsamkeit Christi. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Wenn ich den Herrn Jesus habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Er ist mein Schutz, er ist meine Kraft, er ist mein Friede, er ist meine Gerechtigkeit. Alles habe ich in ihm, ohne ihn habe ich gar nichts. Ja, ohne ihn bin ich ein Bettler. Aber in ihm habe ich alles, alles, was ich brauche. Der gute Hirte sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie Leben und ein bisschen was habe, volle Genüge, überströmende Fülle. Das ist der Herr Jesus. Das haben wir in ihm. Und der Teufel sagt, nein, nein, du hast es nicht, du fühlst es doch nicht. Und was sagt die Bibel? Leben wir im Fühlen oder im Glauben? Wir leben im Glauben. Ja? Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss die Kraft fühlen, dann glaube ich, dass ich sie habe, sondern es ist andersrum. Wenn ich glaube, dass ich in dem Herrn die Kraft habe und mit ihm wandle, dann bekomme ich sie auch, dann fühle ich sie auch irgendwann mal. Ja? Und genau das dreht der Teufel rum. Er sagt, du musst es erst spüren und fühlen. Und wenn dir da meine Diener die Hände auflegen, dann spürst du was, dann strömt irgendwas, dann fühlst du dich heiß an und es kribbelt und dann denkst du, oh, jetzt endlich bin ich mit Kraft gesegnet. Ja? Das ist Unsinn, Betrug, Täuschung. Ja? Die Kraft Gottes, die können wir nicht natürlicherweise fühlen und spüren. Ja? Da geht es gar nicht um unsere Empfindungen, sondern es geht um die Frucht, die wir bringen zur Ehre des Herrn. Ich kann vielleicht gar nichts davon spüren, aber jemand anders merkt, dass die Kraft des Geistes wirkt, das ist biblisch. Ja? Nicht, dass wir sagen, oh, das letzte Mal bin ich umgefallen, da hat mich eine Kraft durchströmt, so wie ein Stromschlag und ich habe es gemerkt, es kribbelt und wird ganz heiß. Solche Sachen erzählen die Pfingstler. Ja? Und dann wurde ich bewusstlos und dann habe ich ein Licht gesehen und dann habe ich ein komisches, also ein Liebesgefühl gehabt und das war bestimmt der Heilige Geist. Ja? Das Schlimme ist, wenn man einen Bhagwani fragen würde, irgend so einen okkulten Esoterik-Jünger, wenn dem sein Meister die Hand auflegt, dann spürt er genau das Gleiche. Ja? Dann sieht er auch ein Licht und denkt, er ist im Paradies und überirdische Liebe durchströmt ihn. Ja? Das ist Betrug. Ja? Das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes, den sehen wir an etwas ganz anderem. Dass wir ganz klein werden und dass uns der Herr Jesus ganz groß wird, ja? Und dass er wirken kann, ohne dass wir fühlen und spüren. Das ist wirkliche geistliche Kraft. Versteht ihr? Da wird irregeführt. Und letztlich eben wird gesagt, wenn du Mangel hast, dann wende dich an eine andere Quelle und dort bekommst du Kraft. Was sagt aber die Bibel? Die Bibel sagt, mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verworfen und haben sich rissige Zisternen gegraben, die kein Wasser halten. Ja? Wehe, wenn das Volk Gottes seine Kraft woanders herbekommen will, als von dem gekreuzigten, auferstandenen Herrn selbst. Ja? Aber jetzt kommen wir noch mal zu einer anderen Frage. Jetzt mal ganz seelsorgerlich. Ja, wir wissen ja, um unseren Mangel an Kraft, um unseren Mangel in der Heiligung, dass wir oftmals von der Sünde überwältigt werden, dass wir nicht so leben, wie wir sollten. Dass die Kraft Gottes auch nicht so in unserem Leben wirksam ist, wie sie sein sollte. Wenn also ich erkannt habe, die pfingstlerische Lehre ist falsch und betrügerisch, wie komme ich denn wirklich zu mehr geistlicher Kraft? Schaut, und das ist wunderschön und klar eigentlich, ja? Johannes 4 sagt der Herr Jesus in einem Bild, wenn der Geist Gottes in dich hineinkommt, dann ist es wie wenn eine Quelle lebendigen Wassers eröffnet wird. Ja? Die strömt, und zwar strömt sie bis ins ewige Leben hinein, sagt der Herr. Ja? Und wenn ich jetzt plötzlich merke, von diesem wunderbaren Bach ist nur noch ein trübes Rinnsal übrig, ja? Irgendwie fließt das nicht mehr so. Ja? Ja, die Bibel sagt, was ist denn die Ursache? Du hast Schmutz und Dreck in die Quelle geschüttet und das Wasser fließt nicht mehr richtig raus. Das ist ganz einfach. Das sind unsere Sünden, das sind unsere falschen Herzenshaltungen, unser Unglaube, unsere Dinge, die wir in unserem Leben dulden, wenn wir unser Herz mit verkehrten Dingen füllen. Ja, das können zum Beispiel auch Filme sein, Fernsehdinge, ja, irgendwelche Bücher, die wir nicht lesen sollten, irgendwelche Zeitschriften, andere Dinge, Unversöhnlichkeit, Verleumdung von einem Bruder. Das sind alles, wie wenn man dicke Steinbrocken in die Quelle hineinschmeißt. Ja? Und wenn die Quelle entsprechend zu ist, dann fließt plötzlich fast kein Wasser mehr. Ja, und was sagt aber die Bibel? Wie kommen wir wieder zur Fülle des Geistes, zur Kraft? Räum den Dreck aus der Quelle. Räum den Dreck weg, tu Buße, bereinige deine Sünden und dann fließt die Kraft wieder wie vorher. Gott hat die Quelle nicht weggenommen, ja? die ist immer noch da, das Wasser ist da, aber der Durchfluss ist verstopft. Ja? Und dann muss ich durch Buße, durch neue Hingabe an den Herrn, durch neue Bereitschaft, seinem Wort zu gehorchen, ganz schlicht und einfach diese Dinge rausräumen und dann habe ich die Kraft des Heiligen Geistes wieder in ganz neuer Frische. Und es ist so. Ja? Das lässt sich erfahren, wenn wir diesen biblischen Weg gehen, wenn wir glauben, ich habe doch die Kraft des Geistes für alle, ich habe Gnade für alle Aufgaben, die mir Gott gegeben hat. Ja? Und wenn mir diese Kraft in der Praxis fehlt, dann liegt es an mir und nicht an Gott. Es liegt nicht daran, dass ich noch nicht die Geistertaufe habe, ja? Sondern es liegt daran, dass ich mit dem Geist, der mir gegeben ist, dass ich ihn betrübt habe, dass ich ihn gedämpft habe durch meine Sünden, durch meine verkehrten Haltungen, durch auch vielleicht meine falsche Prägung. Ja? Auch Gesetzlichkeit dämpft den Geist Gottes, wenn ich versuche, in eigener Kraft heilig zu sein, in eigener Kraft Gott zu dienen, dann dämpfe ich und betrübe ich den Geist Gottes. Warum? Gott will gar nicht, dass wir ihm in eigener Kraft dienen. Das ist ihm gar nicht wohlgefällig, das können wir ja gar nicht. Ja? Sondern Gott will, dass wir aus unserer Kraftlosigkeit hinaus auf seine Gnade vertrauen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja? Das lesen wir in 2. Korinther 12. Ja? Also diese Zusammenhänge müssen wir beachten. Dann finden wir auf einem biblischen Weg zu der Kraft des Heiligen Geistes in aller Nüchternheit, ohne sensationelle Gefühle, ohne dass wir umfallen und bewusstlos werden. Ja? Aber die Dinge, die uns von der Pfingstbewegung angeboten werden als angebliche Quelle der Kraft, das ist eine vergiftete Quelle, das ist eine falsche Kraft. Die führt auch nicht dazu, dass der Herr Jesus in unserem Leben verherrlicht wird und dass wir ihn tiefer erkennen, sondern im Gegenteil, sie führt von dem Herrn Jesus weg. Das möchte ich noch einfach auch ein Stück deutlich machen in dem dritten Teil meines Vortrages, dass eines muss ganz klar sein, einen Geist und eine Kraft, die wir empfangen aufgrund einer völlig unbiblischen, verdrehten Lehre, kann nicht Gottes Geist sein. Ja? Wir haben gestern gesagt, Gott handelt nur entsprechend dem, wie er in seinem inspirierten Wort es auch niedergeschrieben hat. Wenn angebliches Gotteswirken dem Wort Gottes widerspricht, dann muss ich sagen, ich will nichts davon, das kann gar nicht Gott sein. Ja? Da müssen wir radikal sein, sonst werden wir betrogen in der letzten Zeit. Ja? Aber wenn jemand wirklich sich nach einem Geist der Geistertaufe ausstreckt und bekommt auch einen Geist, dann muss ich mich fragen, was ist das dann? Ja, das muss sich jeder Charismatiker fragen, wenn er anfängt aufzuwachen. Ja? Dann sagt er sich, was war das für eine Geisteserfahrung, die ich da gemacht habe? Der echte Heilige Geist kann es nicht sein, den habe ich schon seit der Wiedergeburt. Ja? Die Antwort, die die Bibel gibt, ist ganz eindeutig. Es kann nur ein falscher, ein betrügerischer Geist sein, den der Christ empfängt, wenn er sich auf diese Geistestaufe einlässt. Und das ist etwas, das wollen viele Gläubige nicht wahrhaben. Ja, die sagen, das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht so getäuscht werden. Viele sagen auch, ja, wenn ich doch nach Lukas um den Heiligen Geist bete, dann wird mir doch der Vater keine Schlange geben. Ja? Aber da muss man auch bedenken, das ist vor Pfingsten gesagt worden. Ja? Das war gesagt, nicht zuletzt, um die Jünger zu ermutigen, dass sie für den Heiligen Geist bitten sollten, bevor er gegeben war. Ja? Nach Pfingsten wird nicht mehr gesagt, man kriegt den Geist dadurch, dass man drum bittet, sondern indem man sich bekehrt und glaubt. Ja? Und dieses Gebet ist im Grund betrügerisch und eine Sünde. Das lesen wir in 1. Johannesbrief. Schaut, wenn Gott in seinem Wort uns zusichert, ihr habt den Geist Gottes schon, was tut dann der Gläubige, wenn er immer wieder bittet, Herr, gib mir doch deinen Heiligen Geist, gib mir doch endlich deinen Heiligen Geist, ich will endlich deinen Heiligen Geist. Die Bibel sagt, was da passiert. Nämlich, dass wir, wenn wir Gott nicht glauben, ihn zum Lügner machen. Ja? Ich lese mal 1. Johannes 5. Wer an den Sohn Gottes glaubt, Vers 10, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Ja? Also wenn ich praktisch, wenn Gott mir bezeugt, du hast den Geist Gottes schon empfangen und seine Kraft, und ich selber sage gegen dieses Zeugnis, ich will doch endlich den Geist haben, gib mir doch endlich den Geist, dann mache ich Gott ein Stück weit zum Lügner. Ja? Und deshalb ist es nicht wohlgefällig, wenn man solche Art im Unglauben um Dinge bittet, die uns Gott in Wirklichkeit längst geschenkt hat. Ja? Das Problem liegt nicht bei Gott, dass er uns etwas nicht gegeben hätte, sondern bei uns, dass wir mit dem, was wir haben, nicht richtig umgegangen sind. Ja? Und deshalb müssen wir da aufpassen. Ist es ein gefährliches Gebiet, wenn man in unbiblischer Weise um solche Dinge bittet. Ja? Ich möchte nochmal 2. Korinther 11, Vers 3 bis 4 vorlesen. Das ist eigentlich der Text, der uns auch beweist, dass durchaus auch gläubige Christen unter den Einfluss eines andersartigen Geistes kommen können. Ich lese da mal 2. Korinther 11, ab Vers 3, wo Paulus sagt: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ihr Lieben, das ist eine der Schlüsselstellen zum geistlichen Verständnis der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung. Hier zeigt der Geist Gottes, und so gehen die Verführer vor. Das passiert, wenn Verführung in einer Gemeinde geschieht. Ja? Es geschieht durch falsche Prediger, die ein falsches Evangelium bringen, die einen anderen Jesus verkündigen und die einen anderen Geist austeilen. Und die Bibel zeigt, die Korinther waren so naiv und haben das geglaubt und haben diesen anderen Geist empfangen von diesen falschen Aposteln, die da bei ihnen waren. Ja? Nur heißt es nicht, dass die besessen wären, ja? Das steht hier nicht. Sondern es heißt einfach, die haben einen Geist bei sich willkommen geheißen und haben ihm Folge geleistet, der nicht der Heilige Geist war, sondern ein andersartiger Geist. Und genau das passiert, wenn ein Gläubiger, wie ich das damals auch hatte, bei den Pfingstern die Geistestaufe empfängt. Ja. Er gibt einem betrügerischen Geist Raum in seinem Leben. Er lässt sich von ihm irreführen, von seinen Einflüsterungen, von seinem Reden. Ja. Und er meint, er sei ganz besonders unter der Leitung des Geistes Gottes. In Wirklichkeit ist er unter einer Irreleitung. Ja. Und das war in Korinth auch passiert. Ja. Das ist eine Warnung, inspiriert und niedergeschrieben für uns in der letzten Zeit. Und auch das gehört dazu, und das müssen wir ganz klar sehen, ihr Lieben. Viele naive Christen sagen, ja, die Charismatiker, die lieben doch Jesus so sehr, die beten so viel, die sind so eifrig, ja, das kann doch gar nicht falsch sein. Aber ich kann nur sagen, der Jesus, den die Charismatiker so verehren und dem sie dienen, objektiv gesehen, das wissen sie ihnen nicht bewusst, aber das ist ein andersartiger Jesus als der Herr Jesus Christus der Bibel. Dieser Jesus, der sich in Visionen offenbart, obwohl die Bibel vom echten Herrn sagt, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Ja? Dieser Jesus ist nicht dasselbe. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das ist im Grunde schrecklich lästerlich, aber man muss einfach diese Dinge auch mal sagen, damit die Menschen gewarnt werden. Es gibt also in den Lebenserinnerungen von Merlin Carruthers, einem bekannten amerikanischen Charismatiker, ich suchte stets das Abenteuer, schildert er eine Jesus-Vision, die er gehabt hat. Und das geht so, er sagt, ich sah Jesus auf mich zukommen. Er kniete vor mir nieder, er legte seinen Kopf auf meine Oberschenkel und sagte, ich will nicht dich gebrauchen, sondern ich will, dass du mich gebrauchst. So, ihr Lieben. Und jetzt vergleichen wir das mal ganz nüchtern mit der echten Jesus-Vision, die der echte Apostel Johannes in Offenbarung 1 hatte, ja? Wo der erhöhte Herr in seiner ganzen Heiligkeit und Herrlichkeit vor ihn tritt, hinter ihn tritt eigentlich, er dreht sich um, und was tut er? Er fällt vor seinem Herrn nieder, und zwar nicht auf den Rücken, wie die charismatischen Zappler, ja? Sondern auf sein Angesicht, wie jeder Gottesfürchtige in der Bibel, der dem Herrn begegnet, ja? Versteht ihr? Er fällt auf sein Angesicht. Er ist fast betäubt, aus Ehrfurcht vor diesem Herrn. Versteht ihr, diese Vision ist eine spiritistische Fälschung. Das ist nicht der Herr Jesus, der diesem Merlin Carruthers da begegnet ist. Ja? Sondern das ist genau eine Zauberlehre. Ja? Das ist genau das, was die Heiden machen mit ihren Göttern. Ja? Sie benutzen sie nämlich. Ja? Sie wollen sie für ihre Zwecke benutzen. Und genau das bietet dieser falsche Jesus dem Merlin Carruthers an. Ja? Also da sehen wir etwas von dieser erschreckenden Verfälschung des echten Glaubens. Ja? Und diese Jesus-Figuren, das ist dann das, wo die Charismatiker ihre Lobpreislieder dahin singen und wo die Charismatiker sagen, der Herr ist in unserer Mitte. Ja? Das ist nicht der Herr Jesus selber, es ist ein anderer Jesus. Und ihr Lieben, es ist auch ein anderes Evangelium, was in den charismatischen Kreisen verkündigt wird. Ja? In den heiligungspfingstlerischen Kreisen wird auch ein falsches Evangelium verkündigt, nämlich eine Rettung nicht allein aus Gnade, sondern vermischt mit Werken. Wenn du dich völlig hingibst, wenn du das und das tust, dann wirst du errettet. Ja? Ist auch falsch. Ja? Die Bibel sagt, durch Gnade, aus Glauben, ohne Werke werden wir errettet. Aber das andere, was die Charismatiker verkündigen, ist ein völlig verwässertes und völlig verdrehtes Selbstverwirklichungsevangelium. Ja? Also meine Frau hat es mal berichtet, da kam so eine Evangelisationssendung von Peter Wenz, von diesem Stuttgarter Obercharismatiker, und da wurde so sinngemäß gesagt, wenn Sie gesund und erfolgreich im Beruf sein wollen und stark, dann kommen Sie zu Jesus und zapfen Sie die Kräfte der übernatürlichen Welt an. Ja? Merkt ihr etwas? Das ist nicht der Herr Jesus Christus, dessen Blut uns von unseren Sünden rettet, sondern das ist Jesus als ein Heiler und Helfer, der uns stärkt für unsere Alltagsherausforderungen. Ja? Und genau das suchen ja die Heiden. Ja? Genau das sucht ja jeder. Die New Age-Leute, die suchen nichts anderes. Und die sagen denen, ja, du musst nur die richtige spirituelle Quelle anzapfen, dann funktioniert das schon. Nichts von Buße, nichts davon, dass jemand ein verlorener Sünder ist vor Gott, das wird alles weggelassen. Ja? Das ist Zauberei, das ist nicht das biblische Evangelium. Versteht ihr? Es klingt noch biblisch, ja? Es werden noch ein paar biblische Begriffe genannt, aber vom Kern her ist es ein anderes Evangelium. Ja? Und das müssen wir wissen, dieses Wort gibt uns einen nüchternen Blick für diese schillernde Erscheinung der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Ja? Da ist der Kern der Sache. Es ist ein anderer Geist. Ich möchte das nur noch erwähnen, eben wenn wir die Geister prüfen wollen, ja, den sogenannten Toronto-Segen, ja, dieses Phänomen, dass überall, wo dieser pfingstlerische Geist wirkt, dass dort die Menschen plötzlich umfallen, dass sie ihre bewusste Kontrolle über sich selbst verlieren, dass sie schreien, zappeln, hüpfen wie die Hühner, dass sie gackern, dass sie wie die Löwen brüllen, dass sie plötzlich auf allen Vieren rumlaufen, dass sie lachen, und lachen und lachen und nicht mehr aufhören können. Ja? Und diese ganzen Phänomene schreiben die Pfingstler und Charismatiker dem sogenannten Heiligen Geist zu. Das ist eine Lästerung. Und jeder, der die Bibel nüchtern prüft und kennt, muss erkennen, das ist ein dämonischer Geist der Irreführung. Was sagt denn die Bibel über den Heiligen Geist? Die Bibel sagt zum Beispiel, dass der Geist Gottes ein Geist der Zucht ist. Steht im zweiten Timotheusbrief drin, ja, 1 Vers 7, denke ich, ist es, der Geist Gottes ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht. Ja? Und das bedeutet bewusste Selbstbeherrschung. In den Früchten des Geistes, Galater 5, ist die letzte Frucht genannt Selbstbeherrschung. Manche andere Bibeln schreiben Enthaltsamkeit, aber das Wort heißt eigentlich Enkrateia auf Griechisch, heißt Herrschaft über sich selbst haben, Macht über sich selbst. Ja? Und das heißt, dort wo der Geist Gottes wirkt, da wird niemand bewusstlos. Da kann es nicht sein, dass jemand lacht und kann nicht aufhören, damit das zwanghaft lacht. Das kann nicht sein, dass jemand sich auf dem Tisch rumwälzt und schreit. Das gibt es einfach nicht. Ja? Das ist nicht der Geist Gottes. Ja? Und genauso alle Zwanghaftigkeit. Ja? Zum Beispiel John Wimber erzählt von seiner Geistertaufe und sagt praktisch, ich war unterwegs aus dem Bett zum Kühlschrank, da kam eine Macht über mich, drückte mich auf den Boden und hielt mich eine halbe Stunde auf dem Boden gefangen, obwohl ich versuchte aufzustehen. Ja? Wenn wir nur halbwegs die Bibel kennen, können wir sagen, das ist ein dämonischer Geist, das ist nie der Geist Gottes. Warum? Was sagt die Bibel über den Geist des Herrn? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Seltsam. Das heißt also, einer, der vom Geist Gottes damals bewegt wurde, der konnte trotzdem den Mund halten. Der musste nicht rausplatzen und die anderen stören. Ja? Selbstkontrolle. Gottes Geist, und das ist eine ganz wichtige Sache, Gottes Geist zwingt uns nicht. Gottes Geist bedroht uns nicht. Gottes Geist klagt uns auch nicht an. Vielleicht wichtig zu sagen. Gottes Geist überführt uns. Er überzeugt uns. Er drängt uns, aber er zwingt uns nicht. Ja? Gott hat den Menschen geschaffen mit einem persönlichen Willen. Und Gott selbst achtet die geschöpfliche Würde des Menschen, seinen Willen. Das ist für uns gar nicht so einfach. Ja? Gott zwingt uns nicht, er lenkt uns nicht wie die Marionetten, sondern er appelliert an unser Herz durch sein Wort, durch seinen Geist und wir müssen die Entscheidung treffen. Wir müssen Ja sagen. Wir müssen den Weg der Nachfolge gehen. Ja? Das nimmt uns nicht irgendeine Macht ab, die über uns kommt. Ja? Und daran können wir erkennen, das kann nicht der Geist Gottes sein. Noch einmal zum Rückwärtsstürzen, ja? Ich empfehle euch allen in der Bibel mal zu studieren, wo Menschen rückwärts gestürzt sind. Ja? Es ist immer ein Gericht, es sind immer Ungläubige. Und die Gläubigen sind immer auf ihr Angesicht gefallen. Ja? Und warum, das sagt uns die Bibel auch, damit die Blöße nicht vor Gott aufgedeckt wird. Ja? Und was da passiert beim Toronto-Segen, ist zum Teil so unanständig, dass die Leute Decken über die Frauen werfen müssen, damit da nicht irgendwelche anstößigen Szenen kommen. Ja? Also das ist nie der Geist Gottes, ihr Lieben. Das ist ein betrügerischer, falscher Geist, der da eben wirkt in dieser Pfingst- und charismatischen Bewegung. Und das müssen wir uns sagen lassen und sehen. Auch noch einen Punkt möchte ich kurz erwähnen, die Früchte des Geistes. Ja? Schaut, dieser Geist bewirkt bei ganz vielen Leuten eine unkorrigierbare Verblendung. Sie meinen, sie sind jetzt von Gott unmittelbar geleitet und niemand kann ihnen mehr was sagen. Dieser Geist bewirkt auch immer wieder Führungen, die ganz klar gegen die Bibel sind. Ich habe das gestern erwähnt, dass es wirklich Leute gibt, die sagen plötzlich, Gott hat mir gesagt, ich muss mich von meiner Frau scheiden lassen. Ja? Und die ziehen das eiskalt durch. Ja? Und wenn man von der Bibel ihnen zeigt, dass das nicht der Wille Gottes sein kann, Scheidung, dann ist es denen völlig uninteressant. Ja, mir hat es aber Gott gesagt. Ja? Genauso sagt die Bibel, einer Frau verbiete ich zu lehren oder über den Mann zu herrschen. 1. Timotheus 2. Aber in diesen Kreisen kommt es immer wieder vor, dass der Geist angeblich irgendwelche Frauen salbt, dass sie Prediger werden sollen oder sogar eine die Amy Semple McPherson, eine ganz fragwürdige Person, die zweimal geschieden war, immer wieder geheiratet hat und unter fragwürdigen Umständen an einer Medikamentenüberdosis umgekommen ist. Das war eine Frau, eine Führerin der Pfingstbewegung, Heilungswundertäterin, die praktisch an die 4000 Gemeinden unter sich hatte. Die war eine Apostelin in der Pfingstbewegung, wird heute noch hoch verehrt. Ja? Und das war nie nach dem Willen Gottes. Ja? Das ist im klaren Widerspruch zu dem, was der echte Geist Gottes in der Bibel niedergeschrieben hat. Aber sie sagen, es war der Geist, es hat der Geist sie ausgerüstet, dann müssen wir es doch akzeptieren. Ja? Also das kann nicht der Geist Gottes sein. Ja? Lasst uns an der Schrift prüfen und nüchtern sein, damit wir diese Dinge durchschauen. Und das ist wichtig, dass wir einfach noch einmal daraus lernen, in dem Herrn Jesus haben wir schon die ganze Fülle. Wir brauchen diese ganze falsche, höhere Frömmigkeit, diese falschen Kräfte brauchen wir nicht. Wenn wir dem Herrn Jesus wirklich nachfolgen, wenn wir wirklich Buße tun, wenn wir wirklich unser Verhältnis zu ihm bereinigen und im Glauben und im Gehorsam wandeln, dann werden wir die Kraft des Geistes Gottes erfahren. Dann werden wir taugliche Werkzeuge des Herrn werden und werden auch frohe und erfüllte Christen werden, die zur Ehre ihres Herrn leben können. Da brauchen wir keine Geistertaufe dazu, sondern da brauchen wir vielmehr ganz neue Hingabe und Einfalt, dem Herrn Jesus wirklich nachzufolgen und mit ihm zu rechnen im Glauben, dass wir diese Dinge, diese Fülle wirklich auch für uns annehmen. Dann werden wir ein Leben führen, wirklich in der Fülle des Geistes, in der Kraft des Geistes Gottes. Und das ist schon unser Ziel. Ja? Ich denke, wir dürfen wirklich bitten um persönliche Erweckung, um persönliche Erneuerung, dass der Herr uns wirklich in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm führen kann und uns mehr gebrauchen kann und dass die Kraft des Geistes, des echten Geistes, mehr durch uns wirksam wird. Aber wenn wir uns diesen pfingsterischen Irreführungen öffnen, dann ist es das ganze Gegenteil von Erweckung und dann wird der Geist Gottes vielmehr furchtbar betrübt und gehemmt in unserem Leben. Ja? So lasst uns nach der echten Erweckung und der echten Geistesfülle auf dem biblischen Weg trachten und dann wird der Herr uns segnen können und mit uns sein können. Ja, ich möchte zum Abschluss noch beten.